Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Sani und ich freuen uns sehr auf Marcel Sprenger, der bei der Kölner Marketing- und PR-Agentur Get It Across arbeitet und dort für das Colorado Tourism Office zuständig ist. Hallo Marcel, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Habe ich jetzt Colorado richtig ausgesprochen überhaupt?
Na, es ist tatsächlich, Colorado ist richtiger als Colorado. Der Deutsche tendiert manchmal gerne dazu, Colorado ist etwas zu überamerikanisieren. Meine Theorie ist, dass das mit alten Western-Filmen und Synchronisationen zu tun hat, wo gerne von Colorado die Rede war, aber tatsächlich Colorado ist richtiger.
Okay. Und warum? Ich muss jetzt natürlich direkt fragen, und warum? Weil ich habe natürlich vorher mir so meine Gedanken gemacht.
Es kommt halt aus dem Spanischsprachigen, steht für bunt oder farbig und dementsprechend sind da die Wurzeln. Und,
ich habe es mir gedacht. Aber ich wusste es nicht. Also tatsächlich hat man sich damit so oft schon beschäftigt. Ich erkläre auch gleich, warum. Auch schon vor dem Podcast. Und jetzt hast du es aufgeklärt. Also es ist farbenprächtig. Und du wirst noch sagen, wo und wann besonders. Also ich gehe mal davon aus, jetzt kommt der Herbst. Ne? Werden sich auch die Blätter färben. Aber du hast bestimmt noch was anderes auch zum Sommer. Aber ich muss natürlich auf den Namen nochmal eingehen. Und hoffe ich, du kannst uns erklären, ob denn da ein gewisser Hans Riedel aus Bonn, du kommst ja aus der Ecke, sich da schon mal irgendwie länger aufgehalten hat oder ob der schon mal mit Colorado gesprochen hat, warum der denn überhaupt seine Gummibärchen oder ist ja so eine Gummibärchen-Lakritz-Mischung, auch sehr farbenfroh, ob der die so nennen darf überhaupt oder ob der die immer so genannt hat.
Also da wüsste ich zumindest nichts Gegenläufiges. Also ich habe über die Frage tatsächlich auch schon ab und zu sinniert, habe aber noch nicht recherchiert, was tatsächlich dahinter steckt. Meine Theorie ist, geht aber in deine Richtung, dass es eben auch über dieses farbenfrohe, bunte Mischmasch, das in dieser Tüte ja immer drin steckt, dass es daher kommt.
Ja, also ich finde, er hat es gut gemacht und tatsächlich seid ihr somit im wahrsten Sinne des Wortes bei vielen Deutschen in aller Munde. Ja. Auch wenn es mit quasi Doppel-R, also er schreibt ja Color und dann Bindestrich Rado. Wir sind jetzt heute in dem richtigen Colorado und ich bin gespannt. Ich freue mich sehr, also mal ganz unabhängig von den Gummibärchen und Lakritzen.
Ja, mal ganz unabhängig von der Wortbedeutung. Ne? Einfach farbenfroh, das werden zwei farbenfrohe Folgen, denn wir haben zwei Zeit, das muss man auch sagen, hier zu Beginn. Darüber freuen wir uns auch. Und ich würde sagen, allererste ganz einfache Frage, wo liegt denn Colorado? Wo liegt denn Colorado? In den USA.
Genau. In den USA ist vielleicht nochmal ein wichtiger Zusatz, genau. In den USA liegt es so ein bisschen einerseits an den Südwesten angeschlossen, andererseits an den Nordwesten. Das ist immer so ein bisschen, wie man die USA betrachtet. Es gehört zu den sogenannten Four Corner States. Das ist ja der einzige Punkt in den USA, an dem vier Bundesstaaten aufeinandertreffen. Utah liegt direkt westlich von Colorado, dann südlich liegt New Mexico und dann der vierte Bundesstaat, der angrenzt, ist Arizona. Das ist so eine klassische Kombination dieser USA-Westenstaaten, wo dann Colorado auch mit dabei ist. Aber manche rechnen Colorado auch so zu den Rocky Mountain-Staaten, weil halt Colorado sehr bergig ist. Das heißt, oben angegrenzt dann an Wyoming mit dem Yellowstone-Nationalpark und weiter hoch. So grob verortet.
Und ein ich sag mal, wie nennt er sich dann? Coloradianer, ein Einheimischer, also jemand, der dort lebt.
Ein Coloradin.
Bitte nochmal.
Coloradin.
Ein Coloradin. Oh, das hört sich gut an. Also das könnte mir auch gefallen lassen, so als Herkunftsbezeichnung. Wie würde der sich betiteln? Fühlt er sich eher den Rocky Mountains dann zugehörig?
Ja, auf jeden Fall. Also auch da kommt es nochmal ein bisschen drauf an, wo man in Colorado lebt. Colorado ist tatsächlich so ein bisschen geografisch sehr zweigeteilt. In der Mitte, so mehr oder weniger in der Mitte des Bundesstaates, geht einmal eine Interstate von Norden nach Süden durch den Bundesstaat und alles, was quasi östlich davon liegt, das sind so die Ausläufer der Great Plains, der Prärie, so relativ flaches, sehr landwirtschaftlich geprägtes Land, aber alles, was westlich von dieser Interstate liegt, das sind so wirklich das Herz der Rocky Mountains. Da sind 58 Gipfel, die über fast 4300 Meter hochgehen, und dementsprechend, da ist dann wirklich so das Herz der Rockies, das das Dach von das Dach der USA und dementsprechend ja, sind die Leute dann so ein bisschen Rocky Mountain fixiert natürlich.
Also das war für mich jetzt wirklich interessant, weil ich immer dann versuche rauszufinden, wenn wir Europäer, sage ich mal, davon reden, würden die sich jetzt eben Westen oder eher Rocky Mountain und dann kann man eben auch schon sehen, dass das wahrscheinlich auch wesentlich mehr, ja, den Lifestyle, die Landschaft natürlich sowieso prägt.
Absolut.
Ja. Und bekannt ist natürlich dann auch Colorado, vor allem oder in Colorado ist man bekannt, Aspen. Der Wintersportort schlechthin.
Ja, also tatsächlich so, sage ich mal, traditionell ist Colorado so im Wesentlichen, sage ich mal, für zwei Dinge bekannt. Das eine ist natürlich ganz klassisch der Wintersport. Aspen hast du schon genannt. Das ist sicherlich einer der weltweit bekanntesten Skiorte. Dazu
Heliskiing und Co.
Ja, Heliskiing tatsächlich nicht in, Aspen.
Hätte ich jetzt auch behauptet.
Nee, Heliskiing ist tatsächlich in Colorado nur in einem Gebiet ganz unten im Südwesten in Telluride machbar. Alles andere, ob das jetzt Aspen ist oder der andere sehr bekannte Skiort ist Vail. Das ist eher bekannt für das normale Lift-Skifahren und das Backcountry-Skiing. Und
im Backcountry, Champagner-Powder.
Genau, Champagner-Powder, genau. Ja. Der ist halt, der kommt aus Colorado tatsächlich, der berühmte Champagne-Powder, weil tatsächlich dieser Schnee sehr, sehr trocken ist. Er hat eine sehr, sehr geringe Feuchtigkeit und ist eben, wie die Einheimischen sagen, so fluffig wie Champagner. Und
die müssen es wissen, weil die trinken, also zumindest die Gäste, die kommen, die trinken, so stelle ich mir das zumindest vor, auch den Champagner, also jetzt nicht den Schnee, sondern den Champagner, weil das ist ja auch etwas für ein, ich sag mal, gehobeneres Klientel.
Jein, also klar, Skifahren in Nordamerika ist nichts für den ganz schmalen Geldbeutel, aber
Ist es das heutzutage?
Ja. Ne? Gut. Ja, aber auch wenn Aspen hat sicherlich so einen kleinen Luxus-Touch, aber es ist jetzt nicht so St. Moritz oder sowas, sondern die amerikanischen Promis, die absolut unbeschritten auch nach Aspen viel reisen, die erkennst du aber nicht, weil die Amerikaner sind da sehr down to earth und sehr im Casual-Style unterwegs. Also du siehst natürlich auch so ein paar Leute in entsprechenden Klamotten dort rumlaufen, aber du weißt nicht unbedingt, dass der Typ in Schluffi-Klamotten neben dir auf der Piste könnte auch irgendein hochdekorierter Filmstar sein. Das kann genauso sein. Also es ist sehr, sehr basic, sehr entspannt, sehr zurückgelehnt. Das ist halt so dieser Westen der USA. Da ist alles so ein bisschen entspannter und drei Nummern zurückgeschalteter und auch der Luxusbereich.
Cool. Ja, also es steht bei mir auf der Bucketlist und ich hätte dann auch gerne so einen fluffig gekleideten Promi-Schauspieler neben mir in der Gondel.
Okay.
Das fände ich genau. Oder im Sessel.
Ja. Das war ja versucht der Marcel zu organisieren, Sani. Ja? Wünsche bitte an ihn.
Genau.
Aber von Aspen weggehend und auch vom Wintersport weggehen, ist mir als Basketball-Fan schon immer gewesen, NBA-Fan, natürlich Denver, die Denver Nuggets kommen daher. Genau. Und Denver ist ja die Hauptstadt von Colorado.
Das ist korrekt, genau. Das ist unsere Hauptstadt. Das ist unsere auch mit Abstand größte Stadt in Colorado. Tatsächlich, wenn wir nochmal so ein bisschen auf geografische Eigenheiten eingehen, wie die ganze Landfläche von Colorado, das ist ungefähr die Fläche der alten Bundesrepublik. Aber insgesamt leben auf dieser Fläche nur etwa 5 Millionen Menschen. Und davon wiederum leben 2/3 der Bevölkerung in dem Großraum eine Stunde nördlich und südlich von Denver. Das heißt, also wir haben viel Landschaft, viel Natur und Denver ist halt wirklich so der urbane Knotenpunkt innerhalb des Bundesstaates.
Das heißt, da fliege ich dann auch hin natürlich von Deutschland aus.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich mittlerweile ein besseres Flugangebot als vor der Pandemie. Wir haben 4 Direktflüge, die täglich von Frankfurt beziehungsweise von München aus nach Denver gehen. Das heißt, man kann wirklich ganz hervorragend von Deutschland direkt nach Denver fliegen. Und das Schöne ist, dieser Flughafen in Denver ist architektonisch sehr cool. Wenn man mal Zeit hat, einfach mal googeln. Das sieht aus so ein bisschen wie Tipis oder auch wie schneebedeckte Berge, das Flughafengebäude. Und die Einreise ist sehr angenehm. Das heißt, mein eigener Rekord steht bei 33 Minuten vom Flugsitz bis zur ersten Zigarette auf dem Bürgersteig vor dem Flughafen, als ich noch geraucht habe. Da war das auch noch einigermaßen relevant, weil man dann nach so einem Langstreckenflug ja einigermaßen schnell raus wollte. Das kann man nicht immer einhalten, aber die Einreise, was ja immer so ein beliebtes Thema ist bei USA-Reisen, ist hier wirklich sehr angenehm und dann kann man sich ganz easy die S-Bahn schnappen und ist man mit der S-Bahn nochmal in einer guten halben Stunde direkt in Downtown Denver, was halt das ganze Anreisen sehr angenehm macht.
Ja. Was ich zum Flughafen noch ergänzen möchte, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, wie einfach und wie schnell das da alles ist, ich habe die Tendenz, zumindest früher gehabt, das wird jetzt nach dem Podcast hoffentlich nicht mehr so sein, dass ich Denver, den Flughafen oder das Drehkreuz wegen der Lage auch mit Dallas verwechselt habe. Und ich muss ja zugeben, Dallas ist so mein absoluter, naja, ich sag mal, last favorite.
Nicht Lieblingsflughafen.
Also ich mag ihn nicht. Da sind so komische Star Wars-ähnliche Fahrzeuge. Also jetzt bitte Star Wars-Fans nicht alle dahin reisen. Also es ist nicht schön. Und den würde ich jetzt bewusst meiden, aber Denver würde sich schon anbieten, aber einfach auch, weil du sagst, man kommt dann halt auch so schnell in die Stadt. Und jetzt muss ich ja sagen, ich habe noch eine ganz andere Assoziation, deswegen kommt der eine oder andere vielleicht darauf, ne, Denver und Dallas, ne, warum man das verwechselt. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid, aber wenn ihr über Aspen spricht oder was kommt einem bei Colorado zuerst in den Sinn? Also ich denke, ihr wisst, woran ich zuerst denke, oder?
Den Denver-Clan vielleicht?
Genau, Dynasty.
Genau, ja.
Blake,
ja,
das... Carrington und Crystal Carrington haben mich sehr begleitet, beziehungsweise auf dem Sofa neben meinen Eltern, denn das war Pflichtprogramm.
Und jetzt haben wir alle jüngeren Zuhörer verloren.
Na, da gab es Remakes. Also da gab es ganz komische Neuauflagen, muss ich sagen.
Ja, das ist tatsächlich eine Assoziation, die viele haben in den, sage ich mal, Generationen von mir und aufwärts. Aber hat tatsächlich mit dem realen heutigen Denver nicht viel zu tun und war damals auch schon, es wurde in Kalifornien, glaube ich, gedreht.
Wirklich?
Ja, das.
Oh, da ist jetzt gerade, ihr hört es, liebe Zuhörer, ja, im Hintergrund eine Seifenblase.
Es gibt leider nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, irgendwelche Fantouren oder sowas zu machen, weil einfach, ich glaube, das beschränkt sich auf Aufnahmen der Skyline im Intro und das war es dann so ungefähr.
Oh, okay, ja, das ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass ich sowas erlebe. Es hat ja auch, habe ich gelernt, gewerkschaftliche Gründe und Kostengründe. Also die Schauspieler, die nun mal alle in Hollywood angesiedelt sind und die Studios und so weiter, bewegen sich nicht viel weg oder haben sich früher nicht viel wegbewegt. Jetzt sind sie ja ganz viel in Kanada. Also okay, wie bei einigen anderen Serien auch, gibt es da nichts zumindest aus der Serie zu sehen, aber sonst noch ganz viel und vor allem Natur. Und da bin ich jetzt noch gespannt.
Ja, also wenn wir nochmal kurz über das Thema Film reden, es gibt natürlich viele Filme, die in Colorado gedreht worden sind und wo man auch heute noch touren kann. Du kannst zum Beispiel eine Dumm und Dümmer quasi Fantour machen. Die waren ja auch in Aspen, ja, oder in Estes Park, im Stanley Hotel, das auf der anderen Seite wiederum bekannt ist für The Shining. Gibt es viele Sachen, wo man dann auch noch ein bisschen auf die Pirsch gehen kann.
Außenaufnahmen oder Innenaufnahmen von Shining?
Ja, also tatsächlich Shining wurde auch wieder woanders, der bekannte Film wurde woanders gedreht, aber das Originalhotel, wo Stephen King die Geschichte geschrieben hat, die liegt tatsächlich in Estes Park, das ist so 90 Minuten entfernt von Denver, das ist das Stanley Hotel und da gibt es auch schöne Geistertouren, die man machen kann und eine der, ich glaube, Fernsehverfilmungen, die es dann später gab, die wurde auch da gedreht, aber der bekannte Film mit Jack Nicholson damals, der wurde dann wiederum in, ich glaube, Oregon oder so gedreht. Ja, aber wie gesagt, Stephen King hat da übernachtet und war dann dort inspiriert, um The Shining zu schreiben.
Ja, da bin ich mal gespannt, was den Zuhörern passiert, wenn sie dann dort einkehren.
Was ja auch sehr vielen bekannt ist, ist Colorado Springs. Also da ein Sommer in Colorado Springs, das sollte man schon mal gemacht haben, oder?
Ja, also wenn man Colorado Springs ist so die zweitgrößte mehr oder weniger Stadt in Colorado ist so eine gute Stunde südlich von Denver. Und Colorado Springs hat super viel Spannendes drumherum. Als Stadt selber, wenn man da ehrlich ist, ist Denver.
Wir sind hier
Denver,
ehrlich.
Ja. Denver hat halt so einen europäischen Charakter, was so Fußgängerfreundlichkeit angeht. Wir haben eine Fußgängerzone in der Innenstadt, wo drumherum alles stattfindet. Colorado Springs wiederum ist so eine klassische amerikanische Stadt. Da ist die Innenstadt noch mehr Geschäftsviertel. Da sind die spannenden Sachen drumherum. Da ist der Garden of the Gods. Das ist ein wunderschöner Citypark mit ganz spektakulären roten Felsformationen. Da ist der Pikes Peak. Das ist einer der markantesten Gipfel. Dort wurde damals America the Beautiful, das berühmte, schmalzige, patriotische Lied geschrieben, beziehungsweise das Gedicht, das dem Lied zugrunde liegt. Es gibt dort eine Zahnradbahn auf diesen Pikes Peak hoch. Also von daher, Colorado Springs ist definitiv auch ein sehr spannender Ort, den man besuchen kann, absolut.
Ja. Was esse ich denn dann da, wenn ich jetzt viel besichtigt habe? Also in Denver bin ich durch eine Fußgängerzone gegangen, was ich schon mal sehr toll finde. Ist ja wirklich, wie du sagst, nicht überall der Fall. Ich habe mich ein bisschen kulturell in Museen, Galerien etc. beschäftigt. Was mache ich dann, um mich zu stärken? Oder was ist so klassisch?
Ja, also die Küche in Colorado ist, wie eigentlich mittlerweile überall in den USA, schon eine sehr vielfältige Küche. Das Schöne ist, Colorado ist ein sehr landwirtschaftlich geprägter Bundesstaat. Das heißt, sehr viele Produkte werden halt lokal angebaut und dementsprechend legen viele Restaurants vor Ort auch dann Wert auf lokale Produkte, regional angebaute Produkte. So dieses ganze Thema Slow Food, Farm to Table, also direkt von der Farm auf den Tisch, kurze Wege, das spielt da schon seit Jahren eine große Rolle. Von der Küche her ist man natürlich sehr fleischlastig unterwegs, ob das jetzt viel Beef, Burger, so diese klassischen Steak-Geschichten. Was ich immer sehr gerne vor Ort esse, ist Bison. Das gibt es mittlerweile auch relativ häufig dort auf der Speisekarte. Das ist so ein bisschen, ja, so ein irgendwo zwischen einem mageren Rind mit so einem Einschlag Wildfleisch, sage ich mal. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Es gibt viele Einflüsse natürlich aus dem, sage ich mal, Tex-Mex-Bereich, aus dem mexikanischen Bereich, was das angeht. Als ich das letzte Mal dort war, war ich tatsächlich mit meiner Frau unterwegs, die ist selber Vegetarierin, aber wir haben da auch wirklich vegetarisch ganz, ganz fantastisch essen können. Also es gibt, Colorado hat eine relativ junge Bevölkerung, sehr studentisch geprägt, das heißt, du hast auch in vielen Orten eine große Zahl an vegetarischen Optionen, eben mit diesen lokal angebauten Gemüsen so, deswegen. Es ist so eine sehr, sehr bunte Mischung aus Küchen.
Sehr schön.
Und du hast vorhin aber gesagt, natürlich Fleisch, das bedeutet viel Landwirtschaft und viel Vieh, nehme ich mal an.
Ja, viel Vieh, aber auch schon viel Gemüseanbau. Also wir haben Regionen, die sehr bekannt sind für ihren Mais, so den Sweet Corn, also so einen etwas süßeren Mais in einen Ort namens Olathe rum. Es gibt aber auch viel Obst, gerade im westlichen Bereich rund um Grand Junction, das ist ein bisschen der Obstkorb von Colorado. Da werden tolle Pfirsiche angebaut, Kirschen. Also es ist auch die Landwirtschaft ist hier sehr breit aufgestellt. Also nicht, man hat wenig so im Norden von Colorado, im zentralen Norden, ein bisschen nördlich von Denver. Da gibt es auch größere Viehbetriebe, aber es ist schon sehr, sehr vielfältig, was auch die Landwirtschaft angeht.
Also ich persönlich würde das ja schon gern sehen, wenn da der ein oder andere Ranger oder Cowboy so eine Viehherde, sag mal, im Zaum hält. Ja. Und ich kann auch sagen, aus eigener Erfahrung, wenn das Tier nicht so weit wegkommt, dann schmeckt es mir auch meistens besser. Also Bison, wenn du jetzt die Wahl hast dann dort, sagst du, du nimmst dann eher ein Bison-Steak als ein Rindersteak?
Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, auf jeden Fall. Aber wenn du wirklich mal das innere Cowgirl richtig rauslassen möchtest, also es gibt da auch die Möglichkeit. Wir haben über 30 Gäste-Ranches im ganzen Bundesstaat. Das heißt, da kannst du natürlich dann auch auf einer Ranch direkt übernachten. Und
wie heißt die Ranch jetzt? Wie heißt die Ranch? Oder wie nennen sich diese Ranches?
Gäste-Ranches.
Ah,
also sogenannte Guest Ranches. Also es gibt über 30 Stück von diesen Guest Ranches. Ganz unterschiedlich. Es gibt so Ranches, wo man fast mitarbeiten kann, aber es gibt dann auch Ranches, wo die dann mehr so Resort-Charakter haben, wo dann mehr die Kulisse da drumherum stimmt. Also wenn man das so diesen, wenn du da im inneren Cowgirl frönen willst, dann kannst du das da auch sehr gut machen.
Absolut, absolut. Ich komme ja vom Land und das ist die ein oder andere Kuh, musste ich auch schon mal einfangen. Von daher, ich fände das wirklich interessant. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ein Bild, mag auch ein Stereotyp sein, den man im Kopf hat.
Und klar, also, Wilder Westen passt ja auch typisch.
Bucketlist würde ich, glaube ich, abhaken wollen.
Ganz unten im Süden von Colorado gibt es da gibt's einen Nationalpark von unseren insgesamt 4 Nationalparks, über die wir noch gar nicht geredet haben. Der haben wir gerade auf. 4 Nationalparks und da gibt es den Great Sand Dunes Nationalpark. Das sind 200 Meter hohe Sanddünen, die direkt von einer Bergkette abgelagert sind. Und davor wiederum gibt es eine Ranch, die Zapata Ranch, die eine Büffelherde oder eine Bisonherde hat mit über 2000 Bisons. Das heißt, da kannst du dann direkt auf der Ranch übernachten und durch Bisonherden reiten. Vor einem Nationalpark.
Auf einem Bison kann ich aber nicht reiten, oder?
Auf einem Bison, dann wirst du rausgeschmissen.
Ja. Überleg dir das. Ist vom
Naturschutzbund betrieben, die Ranch, deswegen. Einmal kann man, aber dann musst du gehen.
Ja, wahrscheinlich will ich dann auch nicht mehr. Er hat mich ja mit Sicherheit runtergeschmissen dann. Also, ich merke schon, der Dominik hat noch was aufgehoben für die zweite Folge, weil diese
richtig
ganzen Zahlen, die Superlativen, die ihr da in Colorado habt, das schaffen wir jetzt ja alles gar nicht.
Nein, ich habe mir für die zweite Folge deswegen Colorado in Zahlen überlegt. Also ich hätte jetzt auch so die letzten 2-3 Minuten eingeläutet und hätte euch ermahnt, dass ihr doch jetzt mal bitte hier zu Potte kommen sollt. Ich hätte noch eine Frage, aber das können wir auch in die zweite schieben, nämlich wir haben über das Essen gesprochen, was trinkt man denn da? Ja, weil ich glaube, es gibt nämlich auch viele Brauereien.
Ja, also tatsächlich, Colorado ist so einer der 2-3 großen Bierbrauerstaaten. Das heißt, wir haben wirklich mehrere hundert Craft-Bier-Brauereien und größere Brauereien. Allein in Denver werden täglich, ich glaube, über 200 Biere gebraut. Und aber auch im Norden von Colorado gibt es Fort Collins, so eine Universitätsstadt, die ich persönlich auch sehr gerne mag, die viele tolle kleine Brauereien hat, die man besuchen kann. Die halt dieses wunderschöne, frische Quellwasser der Rocky Mountains ausnutzen, um teilweise sehr kreative Biere und teilweise sehr gute Biere zu brauen.
Mhm. Ja, ich finde das sehr schön, wie du das ausgedrückt hast, weil für den einen oder anderen Verfechter des deutschen Reinheitsgebotes ist das ja immer noch schwierig manchmal, die verschiedenen Geschmacksrichtungen, Macadamia-Nuss und
Kiwi. Ja, nee, hör auf.
Aber du hast deine 2-3 Lieblingsbiere und deine Lieblingscraft.
Ja, also es gibt sowohl diese, wie gesagt, die kreativen Brauereien, aber es gibt auch tatsächlich, es gibt eine Brauerei namens Prost, es gibt eine Brauerei namens Zwei Brüder, machen alle Bier nach klassisch streng deutschem Reinheitsgebot. Also von daher, das gibt es auch für die Puristen unter uns.
Ja, das ist ja dann schon fast langweilig. Ich muss jetzt zum Schluss trotzdem nochmal auf den Ursprung des Namens und zwar eben das farbenfrohe, das Farbenspiel Colorado. Wo würdest du sagen, muss ich überall hin, wenn ich dieses Farbspiel, vielleicht auch Wechsel der Farben, also ich meine, wir nehmen jetzt hier gerade auf, während Herbst, im Grunde genommen fühlt es sich eigentlich schon fast an wie Winter, über uns hineinbricht oder hereinbricht. Und deswegen, ja, also wenn ich mich für den Sommer entscheide, wo sollte ich dann überall hin?
Ja, also im Grunde kannst du die wunderschönen Herbstlaubverfärbungen, die kannst du eigentlich im ganzen westlichen Teil von Colorado sehen. Also alles, was wo ich vorhin drauf eingegangen bin, was westlich von dieser Interstate liegt, was eben in den Bergen ist, ist halt über und über bezogen von den Aspenbäumen. Gleicher Name wie die Stadt. Und das sind die Bäume, die eben dieses wunderschöne Herbstkleid haben. Und das ist dann immer so zwischen, tatsächlich jetzt so Mitte September bis Mitte Oktober, je nachdem, ein bisschen abhängig von der Höhenlage und ob Norden oder Süden in Colorado. Aber so diese Zeit ist es jetzt, wo sich dann all diese Berghänge rot oder so rötlich-golden, braun, gold, orange verfärben. Und was immer ein tolles Spektakel ist, ist ohnehin meine Lieblingsreisezeit, ist tatsächlich jetzt so in den Herbstmonaten. Tolles Wetter, sehr klare Luft, immer noch sehr warm tagsüber, weniger Leute als in den Hochsommermonaten natürlich und dann diese tollen Herbstlaubverfärbungen. Und da gibt es jetzt nicht so den Ort, den ich empfehlen würde. Vielleicht so zwei, drei Sachen. Einmal ganz im Südwesten, so zwischen Durango und Ouray, ist eine Ecke, wo man sehr toll durch das Herbstlaub sehen kann. Rund um das schon erwähnte Aspen, Crested Butte, das sind auch so zwei Orte, wo es sehr schön ist. Und dann tatsächlich der Rocky Mountain Nationalpark, der 90 Minuten von Denver entfernt ist. Und dort hat man auch sehr tolle Möglichkeiten, die Herbstlaubverfärbung wunderschön zu beobachten.
Schön. Mhm.
Über die Nationalparks und die Craft-Bier-Brauereien, du hast ja schon gesagt, es gibt mehrere hunderte. Darüber sprechen wir in der zweiten Folge, weil ich präsentiere euch die Zahlen dazu. Bis gleich.
Wunderbar.